Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres Podcasts Seitenweise Glück. Ich sitze hier mit Hella.
Hallo.
Aber nicht nur mit Hella. Wir haben schönerweise einen Gast, der sich tollerweise Zeit genommen hat für uns heute. Und zwar ist der Autor Tarkes Würger bei uns im Studio. Hallo Tarkes.
Hallo.
Wir freuen uns, dass du da bist. Und wir würden unsere Sonderfolge starten, wie wir das immer tun, mit einer kurzen Vorstellung. Und die übernimmt Hella und erzählt uns mal, wer hier bei uns sitzt heute.
Tarkes ist 39 und ausgebildeter Journalist, hat die Journalistenschule Henry Nann besucht und später in Hamburg für den Spiegel gearbeitet. Ganz lange. Und das merkt man auch in dem Buch, dass du dich, lieber Tarkes, in Hamburg ganz gut auskennst. Für alle, die das Buch schon gelesen haben oder für die, die es noch lesen möchten. Hamburg spielt eine sehr, sehr große Rolle und du kennst dich offensichtlich sehr gut aus. Das merkt man. Du hast diverse Journalistenpreise für deine Arbeit gewonnen und außerdem auch in Cambridge studiert und 2017 dann deinen ersten Roman veröffentlicht, Der Club. Du wohnst in Berlin und in Leipzig. Du pendelst also.
Mhm.
Das ist korrekt.
Fernbeziehung.
Okay, deshalb. Hast aber, wenn ich das richtig recherchiert habe, für Polina zu großen Teilen in der Uni-Bibliothek in Leipzig geschrieben. Weil du da den Druck der anderen gespürt hast, die fleißig gearbeitet haben.
Und weil es da sehr ruhig ist. Und sehr hell.
Also beides.
Und ein Stehpult gibt vor allen Dingen auch.
Oh.
Also ist wirklich sehr schön da.
Bevor wir jetzt gleich einsteigen und auch schönerweise von dir einen Teil vorgelesen bekommen, erzähl Dörte nochmal, worum es in Für Polina, deinem neuen Roman, geht.
Genau, eine kleine Zusammenfassung von Für Polina, erschienen bei Diogenes im Februar 2025. Es geht um Hannes Prager und der wächst im Moor auf, genauer gesagt in einem Naturschutzgebiet bei Hannover. Und als ob das nicht schon ungewöhnlich genug wäre, tut er das auch noch in einer Gruppe, ein bisschen unkonventioneller, aber dennoch ihn sehr liebender Menschen. Da ist zum einen seine Mutter Fritzi Prager, die wird mit gerade mal 18 Jahren schwanger von einer Urlaubsbekanntschaft und bekommt dann Hannes. Sie bekommt von dem bisschen kauzigen, etwas älteren Heinrich Hildebrand einen Job angeboten und auch gleich Obdach in dem Naturschutzgebiet, das er verwaltet. Und sie finden Unterschlupf in einer alten, aber irgendwie verzauberten Villa im Moor. Das Trio lebt jetzt also hier mitten in der Natur und Fritzis beste Freundin Günesch kommt auch immer mal vorbei. Günesch und Fritzi haben sich kennengelernt bei Hannes Geburt im Krankenhaus, weil Günesch auch eine Tochter bekommen hat, Polina. Und Polina ist natürlich auch mit von der Partie und die kommen mal zu Besuch, bleiben auch immer öfter mal länger und so wachsen Hannes und Polina gemeinsam auf in diesem Haus, mitten in der Natur, aber auch umgeben von klassischer Musik, die immer mal so durch das Haus weht. Ich finde, das konnte man sich schön vorstellen beim Lesen. Hannes entdeckt, als er sich eines Tages eigentlich eher so ein bisschen zufällig an das alte Klavier, das dort steht, setzt, sein unglaubliches Talent zu spielen, aber auch zu komponieren. Und er entdeckt im Laufe der Zeit seine Gefühle für Polina. Und eigentlich wäre das alles sehr schön und idyllisch, wie ich finde. Aber als Hannes 18 ist und nach München zum Studium gehen soll, stirbt seine Mutter, Fritzi, bei einem tragischen Unfall. Und für Hannes ändert sich so einiges. Er zieht nach Hamburg zu seinem Vater, zu dem er eigentlich keine Beziehung hatte. Ja, und muss sich ein wenig dem Leben stellen und den Fragen des Lebens. Und mehr erzähle ich nicht, sonst spoilern wir vielleicht ein bisschen. Aber Tarkes, gehst du da erstmal mit? Ist das so grob das Thema oder die Themen, die dir wichtig waren beim Schreiben?
Es ist ein sehr langer erster Akt im Grunde genommen, den du gerade erzählt hast, aber natürlich ist alles so korrekt. Ich glaube, worum es vor allen Dingen geht, ist dann die Sehnsucht von Hannes nach Polina und nach dem, was er verloren hat und dann die Reise von ihm, die er antritt, um Polina wiederzufinden. Das war für mich der Kern dieser Geschichte, was mir wichtig war, dass jemand sehr, sehr weit geht und bereit ist, über sich selbst hinauszuwachsen, um den Menschen wiederzufinden, den er liebt.
Hm. Und hast du das Gefühl, er geht auch äußerlich weit? Weil gefühlt der auch sehr lange zweite Akt spielt ja in Hamburg. Finde ich auch sehr plastisch beschrieben. Hannes wird Klavierträger und wir lernen diesen Job kennen, der mir persönlich noch gar nicht so bewusst war. Aber er geht ja eigentlich auch eher innerlich weit, oder? Was war da für dich, wo hat er mehr Kilometer gerissen, dein Protagonist?
Ja, mit Sicherheit innerlich. Ich glaube, es geht so in Literatur vor allen Dingen um so eine innere Reise. Und ich glaube, Helden, die wir auch bewundern und mit denen wir dann gerne auf die Reise gehen, sind die Menschen, die über sich hinauswachsen. Und obwohl sie glauben, nicht zu Helden oder Heldinnen zu taugen, es am Ende dann doch werden. Und Hannes ist sowas wie für mich ein Held der Liebe, weil er ein sehr introvertierter, sehr schüchterner Mensch ist, der eigentlich seine Ruhe haben möchte und irgendwann begreift, er muss genau das Gegenteil sein, um Polly wiederzufinden. Und das fand ich immer schön, weil die Wahrheit ist, im Alltag treffen wir eigentlich relativ wenig Helden, sondern die Menschen machen halt das, was sie machen, und also mich eingeschlossen, und versuchen sich irgendwie die Welt so zu konstruieren, als wäre das genauso notwendig und richtig so. Und ich finde es interessant, darüber zu schreiben, dass es auch Idealisten gibt da draußen. Und Hannes ist so einer.
Dann würde ich sagen, darfst du jetzt einmal den Anfang, wolltest du gerne vorlesen, uns präsentieren. Vielen Dank schon mal dafür.
In den Sommerferien vor ihrem Abitur reiste Fritzi Prager mit Hilfe mehrerer Regionalzüge, einer Lastwagenfahrerin und eines verliebten Paares, das sie über den Brenner mitnahm, in die toskanische Stadt Lucca. Dort bezog sie in einer günstigen Pension am Piazza San Michele ein Zimmer, das nach gebratenen Zwiebeln roch. Tagsüber lag sie im Schatten der alten Stadtmauer und las die wunderbar duftenden Bücher, die sie mitgebracht hatte. Abends aß sie Focaccia mit Rosmarin und scharfem Olivenöl und lief durch die Gassen, bis ihre kleinen Zehen in den Sandalen wundgescheuert waren. Fritzi genoss, dass sie allein war, sah den Menschen zu und träumte sich in die vielen Leben hinein, die sie würde führen können, wenn sie die leidige Schule endlich abgeschlossen hätte. Irgendwann wollte sie auch mit einer Familie an einem Tisch mit rot-weiß karierter Decke sitzen und den Straßenmusikern zuhören. An einem Abend lernte sie einen älteren Mann aus Hamburg kennen. Er sprach sie an, gab ihr zwei Negronis aus, erzählte, er sei in seiner Firma eigentlich der Chef, und legte wie zum Beweis eine dicht bedruckte Visitenkarte neben ihr Glas, was Fritzi so unbeholfen fand, dass sie sie rührte. Sie trank und hörte zu. Er sei beruflich in der Toskana, Natursteinhandel, sagte er. Er trage außerdem die gleiche Uhr wie der Erstbesteiger des Mount Everest. Er sprach über Politik, Carrara, Parmaschinken, über eingelagerte Minerale im Cipollino-Marmor und die daraus resultierenden wellenförmigen Strukturen, über seinen vertrottelten Vorgesetzten, über Fußball, hielt dann unvermittelt inne und fragte, ob sie, Fritzi Prager, schon einmal gehört habe, dass ihr Gesicht aussehe wie das der Dienstmagd mit Milchkrug auf dem gleichnamigen Gemälde Jan Vermeers. Fritzi fand, er rede zu viel. Aber sie mochte seine sonnenbraunen Hände und die Tatsache, dass sie mit einem fremden Mann sprach an einem toskanischen Sommerabend, der so warm und satt war, als könnte man ihn in Scheiben schneiden. Obwohl sie sich gewünscht hätte, der Mann wäre Italiener und ein wenig unberechenbarer. In einer Trattoria bestellte er für sie die gefüllten Zucchini-Blüten, die sie schon den ganzen Urlaub kosten wollte. Er sagte, er würde Fritzi natürlich einladen. Die Zucchini-Blüten waren salzig, das Fett lief Fritzi beim Reinbeißen über das Kinn, und der Mann konnte sie dann doch nicht einladen, weil er kein Bargeld dabei hatte, sondern nur goldene Karten aus Plastik. Dafür gab er Fritzi im nächsten Lokal, das über ein Kartenlesegerät verfügte, 3 Gläschen Piemonteser Haselnussgeist aus. Als er sagte, in seiner Hotelbar gäbe es einen Tresen, der aus einem einzigen Block grünem Silikatmarmor geschnitten war, den müsse sie gesehen haben, da tat er ihr leid. Sie ging mit.
Und damit ist im Grunde ihr Schicksal auch so ein bisschen besiegelt. Dörter, du hast es ja gerade schon gesagt, Fritzi wird schwanger, bekommt dann Hannes, und der Vater spielt ja erstmal keine Rolle mehr. Und Fritzis Leben ändert sich ja auch grundlegend, weil sie hatte eigentlich andere Pläne, als dann ins Moor zu ziehen und alleinerziehende Mutter zu sein. Und auch Hannes ist ja eine Figur, der du sehr viel Leid zugefügt hast im Laufe der Geschichte. Die Mutter verstirbt auch. Ich spoilere jetzt nicht, weil das hat Dörte gerade schon gesagt.
Ich habe schon gespoilert.
Ja, es ist lustig, wie ihr meint, wir spoilern auf keinen Fall und dann hast du erstmal.
Aber das ist bekannt. Das ist bekannt, wenn man sich anschaut, worum es in deinem Buch geht, dass die Mama stirbt. Leidest du da eigentlich mit, wenn du deine Protagonistinnen ins Unglück stürzt?
Ja, ich fühle schon mit. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, meine Mutter zu verlieren. Ich glaube, dann würde ich andere Romane schreiben. Aber das geht mir alles schon sehr ans Herz. Und das ist aber auch schön. Ne? Also es ist eher so, dass ich die schönen Sachen ziemlich deutlich empfinde. Und da findet auch so eine Art Wechselspiel statt zwischen Realität und Fiktion. Also wenn ich mich intensiv irgendwie mit dieser Liebe zwischen Hannes und Pauline heute beschäftige, dann bin ich immer so geflutet von diesem Gefühl, dass ich immer sofort so überwältigt bin von der Liebe zu meiner Frau, von der auch sehr viel in Pauline steckt. Und also mich hat dieser Roman in vielen Aspekten, das klingt jetzt immer ein bisschen verrückt, aber hat mich selbst auch oft gerührt. Ne? Es gibt also der Roman hat, ich glaube deswegen polarisiert er auch bei manchen Menschen zumindest, hat schon große emotionale Momente und die haben mich auch nicht kalt gelassen, obwohl ich sie mir ausgedacht habe.
Das heißt, du bist dann gerührt beim Schreiben oder beim nochmal Lesen oder beim Redigat oder wie sieht das in der Praxis dann aus?
Eigentlich immer, also sogar wenn ich es mir überlege. Also es gibt den emotionalen Höhepunkt, den können wir jetzt wirklich nicht verraten, aber dieser Moment am Ende, da weiß ich, dass ich, als ich, also die Idee, wie ich die wieder zu also diese Idee des Endes hatte ich schon länger und als ich es mir dann konkreter vorgestellt habe, also szenisch, da war ich gerade mit einer Einkaufstüte in der Hand in Berlin unterwegs in Kreuzberg und habe so eine Abkürzung über einen Kinderspielplatz genommen und da hatte ich es auf einmal ganz klar vor mir und mir sind tatsächlich die Tränen gekommen. Und beim Schreiben bin ich dann zu konzentriert, aber wenn ich so lange Stücke lese, das passiert ja häufig dann in so einem Schaffensprozess, dass man dieses Buch wieder und wieder und wieder liest und manchmal hat man dann auch die Gelegenheit, dass man 100 Seiten am Stück liest und da, wenn ich manchmal tief drin bin, also so gerade der Moment, in der Fritzi von uns geht, der rührt mich schon.
Ja, der hat mich auch geholt.
Ja, mich auch. Und für Transparenz auch hier für dich. Ich bin eigentlich keine Leserin, die sehr schnell Tränen vergießt, aber ich war emotional sehr angefasst.
Ja, wir haben so einen kleinen internen seitenweise Glück-Tränen-Index.
Ja,
genau. Das heißt also, ich weine eigentlich die ganze Zeit. Und Hella, also wenn Hella Tränen verdrückt, dann ist das schon eine sehr emotionale Stelle. Aber kannst du denn sozusagen beim Schreiben abschätzen, welche Stellen das so sein werden, die rühren zu Tränen, Freudentränen, Angefasstheitstränen oder eben halt auch Tränen der Trauer beim Lesen? Oder erfährst du jetzt, wenn Rückmeldungen kommen von Leserinnen, Lesern, Fans von Für Pauline, erfährst du dann, dass das wahnsinnig individuell eigentlich ist, welche Stellen in einem Buch berühren?
Also, das klingt so ein bisschen seltsam, aber ich denke nicht so sehr an die Leserinnen und Leser, wenn ich schreibe. Ich denke eigentlich vor allen Dingen an die Geschichte und so eine Geschichte hat dann irgendwie eine eigene Dynamik und eine eigene Kraft und natürlich konzipiere ich die und schaue mir die jetzt nicht an, während die passiert, aber gleichzeitig bin ich auch immer wieder überrascht davon, wie sie sich dann tatsächlich auf der Seite so manifestiert. Und weil ich das Buch so oft dann aber wiederum gelesen habe, bevor es erscheint, habe ich dann, glaube ich, schon eine Idee davon, was die berührenden oder die lustigen Momente sind. Weil also Schreiben ist sowohl, finde ich, was Intuitives als auch Handwerk. So, und dieses Handwerk, das ist, glaube ich, noch gar nicht mal nötig, um diese Stellen zu begreifen. Aber du weißt halt, wenn der Moment, in dem die Mutter des Helden stirbt, ist halt ein Moment, wo vermutlich die Leute berührt sind oder irgendwie mittrauern. Und dementsprechend hat mich das jetzt nicht gewundert, dass das ein Moment ist, der die Leute irgendwie mitnimmt. Es ist aber interessanterweise so, ich kriege wirklich viele E-Mails zu diesem Buch, weil auch hinten im Roman meine E-Mail-Adresse steht. Und die Leute gehen interessanterweise gar nicht so sehr darauf ein, was sie rührt. Also mir haben bestimmt ein paar hundert Leute jetzt gesagt, dass sie geweint haben, aber die Leute sagen nicht, es war die Szene oder es war die Szene, sondern die Leute sagen eher das Buch.
Steht in allen deinen Büchern deine E-Mail-Adresse? Das ist eine bewusste Entscheidung, weil du auch gerne dieses Feedback möchtest? Oder ist das, ich sag mal, ein Service an die LeserInnen, weil man ja oft nach dem Ende eines Buches reden möchte oder noch Fragen hat oder sagt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wie auch immer. Ist das für dich das Feedback oder ist das der Service für alle anderen?
Beides. Und es ist auch einfach eine Form der Anerkennung für die Menschen, die sich befassen mit so einem Roman. Also allen voran, so hat das mal angefangen, für die Buchhändlerinnen und Buchhändler, weil ich das irgendwie nicht gut finde, wenn man so tut als Autor, als wenn man von der Welt entkoppelt und hätte mit dem eigentlichen Prozess, der diese Arbeit ermöglicht, nämlich damit, dass Buchhändlerinnen und Buchhändler 10 Stunden am Tag im Geschäft stehen und wenn jemand fragt, was halten Sie denn von dem Bürger, ist der wirklich so kitschig, wie ich irgendwie gelesen habe, dass die dann sagen, lesen Sie doch mal die ersten 5 Seiten und bilden Sie sich Ihr eigenes Bild. Und ich finde, diese Menschen verdienen Anerkennung. Und deswegen haben wir anfänglich in die sogenannten Leseexemplare, also in die vor der Veröffentlichung produzierten Bücher, die noch nicht so ganz fertig sind, wo so noch ein paar Rechtschreibfehler drin sind, die an den Buchhandel rausgehen, damit die sich ein Bild davon bilden können, was Diogenes im nächsten Programm macht. Da haben wir die E-Mail-Adresse reingesetzt und dann waren bei meinem ersten dem Club waren die Rückmeldungen so interessant und auch überwältigend, dass wir gesagt haben, das lassen wir jetzt einfach drin und gucken, ob es irgendwie jemand annimmt. Und das habe ich bei jedem Buch gemacht. Völlig unterschiedliche Konversationen sind dadurch zustande gekommen. 99% sind sehr angenehm. Und es ist sehr viel Arbeit gerade, weil einfach viele Menschen für Paulina lesen. Und es ist eine Arbeit, die ich wirklich gern mache.
Das heißt, weil du sagst, es ist viel Arbeit, du antwortest auf jede Mail, die... Okay, dann hast du natürlich damit ordentlich zu tun. Du hast gerade schon etwas angesprochen, wo Dörte und ich im Vorfeld auch drüber gesprochen haben. Du hast gerade gesagt, ist der Bürger tatsächlich so kitschig, wie viele sagen. Meintest du das auch vorhin, als du sagtest, der Roman polarisiert?
Ja. Mhm. Also es ist ja eine ganz interessante Situation, dass ich muss dazu sagen, deswegen kann ich da nicht so richtig qualifiziert drüber sprechen, weil ich diese ganz, also ich habe die Kritik nicht gelesen und also der ist ja sehr unterschiedlich besprochen worden und irgendwie wurde teilweise sehr freundlich besprochen und teilweise sehr hart kritisiert. Das kriege ich immer nur mit, weil meine sehr geschätzte Pressekollegin bei Diogenes, Henriette, mir das mitteilt. Und also die hat, glaube ich, den härtesten Job in dieser ganzen Publikation, weil sie mir das immer alles sagen muss, ohne mir die bösen Sätze zu sagen, die dann über mich geschrieben werden. Weil das habe ich so mit den Jahren gemerkt, die hast du dann im Kopf und dann kannst du immer sagen, ja gut, stimmt aber nicht. Und trotzdem hast du dir dann im Kopf das nächste Mal, wenn du schreibst. Und das ist irgendwie verletzend. Und ich habe ein Buch über Liebe geschrieben, ja, und nicht über ich habe mich irgendwie in Beate verliebt und jetzt haben wir geheiratet irgendwie im Standesamt Altona und sind die Flitterwochen irgendwie nach in die Toskana gefahren. Jetzt ist irgendwie alles super, wir haben 2 Kinder und gucken irgendwie sonntags den Tatort, sondern ich habe über eine nahezu transzendente Liebe geschrieben. Ein Buch über Sehnsucht, ein Buch über jemanden, der alles stehen und liegen lässt, um diese Liebe wiederzufinden. Die ist sehr, sehr groß. Und logischerweise war mir klar, dass es Menschen gibt, denen das nicht gefällt. Warum auch immer, aber die sich auf diese Gefühle nicht, die nicht weinen wollen, wenn sie lesen, die sich auf diese Gefühle nicht einlassen wollen, die auch möglicherweise eine andere Idee der Liebe irgendwie selbst verfolgen oder darüber lesen wollen und so weiter. Und ich werde ja sehr gern kritisiert, das ist ja irgendwie was häufiger mal passiert in den Zeitungen. Und da war mir natürlich klar, das werden Leute wieder machen. Aber am Ende des Tages, bei jedem Roman, den man schreibt und auch besonders bei einer Liebesgeschichte, muss man, glaube ich, als Autor gucken, was ist mein Kompass. So. Und es gibt mit Sicherheit irgendwen, deren oder dessen Kompass es ist, so zu schreiben, dass man danach irgendwie beklatscht wird von einer bestimmten Kritikerin. Meiner ist es nicht. Weil mir ist wichtig, am Ende, also ich möchte davon auch leben können, aber am Ende ist mir wichtig, das Buch geschrieben zu haben, was mir wichtig war. Und das ist auch ein bisschen das Buch, was ich selbst gern gelesen hätte. Und eine Geschichte, die mir irgendwie Hoffnung gegeben hat in Zeiten, in denen ich manchmal denke, ich sehe nicht so viel Hoffnung. Ne? Eine Geschichte, die mir 4,5 Stunden die Chance gibt, zu träumen. Ne? Eine Geschichte, die gerade, weil sie nicht so ist, wie die Liebe, die wir bei unseren Nachbarn beobachten, irgendwie auf der anderen Seite des Gartenzauns, sondern weil sie so groß ist, die deswegen so interessant ist. Und so sehe ich das wirklich. Also es ist jetzt nicht die Argumentation, die ich mir zurechtgelegt habe, um damit irgendwie umgehen zu können. Und weil ich das so sehe, kann ich da ganz gut mit leben.
Du hast gerade gesagt, dass du das aufgehört hast, irgendwann Kritiken zu lesen. Gab es denn da einen bestimmten Zeitpunkt, ein bestimmtes Buch? Also ich denke, jetzt gab ja eine riesen Kontroverse sozusagen um dein Roman Stella. Gab es da ein Ereignis oder Rezensionen, die dich da besonders beeinflusst haben?
Es gab jetzt nicht einen Moment und es war auch nicht der irgendwie, was ja in Romanen oft so ist, im Leben habe ich das Gefühl, es sind oft eher Prozesse, die zu solchen Ergebnissen führen. Es gab jetzt nicht den Moment, wo ich irgendwie einen Text in Schaumburger Nachrichten gelesen habe und danach gesagt habe, so nie wieder, sondern bei Stella, was du gerade angesprochen hast, das ist für alle, die es nicht gelesen haben, ein Roman, der eine fiktionale Liebesgeschichte basierend auf einer wahren Figur erzählt. Und diese Geschichte spielt 1942 in Berlin, also in der Zeit des Holocaust. Und da hat es eine große Diskussion darüber gegeben. Und ich habe irgendwann beim Lesen gedacht, dass es eben keine Diskussion gegeben hat, sondern dass es einfach vor allen Dingen gemeine Verrisse gegeben hat, die irgendwie am Ende des Tages, wenn es nicht um mich gegangen wäre, eigentlich eine relativ uninteressante Art und Weise irgendwie versucht haben, dieses Buch schlecht zu machen. Und der Vorwurf war immer ein Vorwurf, den ich bis heute nicht verstehe, dass man keine fiktionalen Geschichten oder Liebesgeschichten erzählen darf, die im Holocaust spielen. Das halte ich für falsch. Und das Argument, warum man das nicht dürfe, habe ich nirgendwo gelesen. Die Debatte darüber, die wäre wirklich interessant gewesen. Und die eigentlich noch interessantere Debatte, wie wollen wir eigentlich erzählen vom Holocaust? Wie wollen wir eigentlich erzählen über die Schuld unserer Vorfahren? In Zeiten, in denen die letzten Zeugen dieser Zeit und die letzten Überlebenden vor allen Dingen, wenn wir Glück haben, noch einige Jahre leben werden, aber irgendwann gibt es keine mehr. Die Debatte habe ich mir gewünscht, die hat nicht stattgefunden und dann habe ich mir gedacht, irgendwie mir Texte darüber anzuhören, irgendwie ob meine Haare dem Thema angemessen sind, das muss ich nicht machen. Und mache ich jetzt nicht. Jetzt gibt es irgendwie eine tolle Lösung, nämlich dass irgendwie dieses tolle Team um mich herum die Sachen so ein bisschen filtert für mich und ich kann mich darauf konzentrieren, weiter die Romane zu schreiben, die ich richtig finde und wichtig finde und Gott sei Dank klappt das einigermaßen gut.
Liebe ist aber ein zentrales Thema in deinen Büchern dann auch, also auch aus Überzeugung quasi.
Ja, ich habe letztens mit Caroline Wahl, der tollen Schriftstellerin, so hin und her gewhatsappt und ich habe gesagt, ich werde immer wieder gefragt, warum hast du eigentlich über Liebe geschrieben? Und hat sie die wirklich treffende Antwort zurückgeschrieben an mich, über was denn sonst? Also ich glaube, die größten Geschichten, die wir zu erzählen haben und die ich gelesen habe, sind Geschichten über Liebe. Also was, also und auch die mächtigsten Geschichten der Welt, so ne, sind. Es kommt immer darauf an, wie du sie liest, aber das sind Geschichten der Liebe, so ne. Und ich glaube, es ist irgendwie bei allen anderen interessanten großen Motiven, die es sonst noch so gibt, ne, aber ist das, was ich spannend finde und was ich schön finde und wo ich gern drüber lese. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, auch die Liebe zusammen mit der Musik in den Mittelpunkt von Für Polina zu stellen.
Das ist interessant, ne? Also nochmal ganz transparent, weil Hella und ich uns, bevor du kamst, auch kurz unterhalten haben und uns ein bisschen ausgetauscht haben und wir haben beide uns gefragt, ist denn das zentrale Thema eigentlich Liebe? Und da geht es ja wiederum darum, wie man schreibt, aber auch wie man liest. Und für mich war zum Beispiel klar, also Liebe, Musik, natürlich sind das Themen. Aber ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass Freundschaft auch ein riesengroßes Thema war. Also weil der Hannes ja eigentlich durch das ganze Leben durch von Freunden begleitet wird und auch auf seinem Weg zu seiner Liebe oder zum Erkennen seiner Liebe, darum geht es ja zuallererst, einfach unglaublich tolle, wunderbare Menschen um sich hat, angefangen bei seiner Mutter, die irgendwie eine ganz spezielle Sohn-Mutter-Beziehung haben, die beiden, über Hildebrand, den bisschen kauzigen Naturschützer da im Moor und so. Polina auch, das ist ja auch eigentlich eine riesengroße Freundschaft zuallererst. Günesch, also es gibt so ganz viele Bosch, ganz viele Figuren, die ihn eigentlich so auf dem Weg begleiten bis tragen fast.
Ja, und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, warum ich die Texte nicht lese, weil das hat bisher niemand so...
Nein?
Also ich finde ja, dass Freundschaft eigentlich nur eine Farbe der Liebe ist. Und ich würde genau das auch sagen. Ich würde sagen, eigentlich handelt es von Kameradschaft. So würde ich das ausdrücken. Und ich finde eigentlich die schönste Form der Liebe, ob sie jetzt zu deinem Bruder, deiner besten Freundin oder zu deiner Partnerin ist, sind diese Momente der Kameradschaft, in denen man sagt, das ist jetzt total egal, was passiert, aber du kannst dich 100%ig darauf verlassen, wir machen das jetzt zusammen. Und davon handelt der Roman. Und von einem anderen Aspekt, den ich irgendwie ganz schön finde und wo ich auch das Gefühl habe, dass er auf so einen Resonanzboden trifft, nämlich, dass die Leute Freundlichkeit so als Option ausprobieren in diesem Roman und dass sie damit eigentlich immer gewinnen. Und das ist was mir irgendwann mal aufgefallen ist im richtigen Leben, dass das fast immer stimmt. So, ich habe das ja angesprochen, ich habe irgendwie jahrelang beim Spiegel gearbeitet und da gab es diese Hardcore-Alphas, die irgendwie alles weggebissen haben und so. Und irgendwann, klar, solche Chefs gibt's oder Chefinnen gibt's mit Sicherheit, vor allen Dingen Chefs, immer noch. Aber am Ende waren die einsam und vergessen. So. Und am Ende sind die Leute irgendwie die Vorbilder gewesen, die einfach liebenswert auf andere geblickt haben, Verständnis hatten für Schwächen, das Beste irgendwie gesehen haben in dem Menschen. Und davon handelt diese Geschichte. Und ich glaube, bei Menschen, die sich kennen, ist das Wort Kameradschaft das, was mir da am ehesten einfallen würde. Und gerade zwischen Polina und Hannes. Mhm. So, ob die irgendwie da nochmal rumknutschen oder nicht, ist, glaube ich, eher sekundär.
Mhm. Ja. Unterscheidet sie dann vielleicht auch von Beate und Hannes, die sich irgendwie
trennen. Ja. Ich mochte auch, dass es auch so gegensätzliche Freundschaften in deinem Roman gibt. Also Hannes wird ja irgendwann Klavierträger in Hamburg. Auch eine, ich sag mal, eine Branche, wo man ihn jetzt erstmal nicht vermutet, weil er eben nicht so ein Schrank ist, dem man zutraut, ein Klavier zu tragen. Und dann freundet er sich an mit seinem Kollegen Bosch. Und die könnten ja auch nicht gegensätzlicher sein. Also das fand ich auch ganz, ganz schön zu lesen, so einen zweiten Handlungsstrang, was den Personen angeht. Dieses Thema Musik, Klavier tragen, wie nah ist dir das denn?
Also ich bin kein Klavierträger und habe auch keine Geschichte als Klavierträger und ich kann auch kein Klavier spielen. Aber ich habe mich damit sehr viel befasst. Also ich war fasziniert davon. Ich war tatsächlich schon allein von der Ästhetik eines Konzertflügels irgendwie fasziniert. Und ich habe von einem Freund mal den Satz gehört vor vielen Jahren, der lautet, wann war Musik jemals etwas anderes als Zauberei? Der steht heute auch so im Roman. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. So. Und da habe ich dann in den Club geschrieben und Stella und Noah und Unschuld geschrieben. Und irgendwie war dieser Satz immer noch da. Und wenn du so Künstler bist und so einen Satz hast, der so klebt, dann ist das irgendwann eine gute Voraussetzung, glaube ich, da so anzufangen, drüber nachzudenken, ob man eine Geschichte draus machen kann. Und dann habe ich mich mit Klaviermusik mehr beschäftigt, weil die so als Inspirationsquelle für mich irgendwie wichtig war. Ich höre manchmal so bestimmte Klavierstücke, um mich in so eine Stimmung zu versetzen, die gut ist, um irgendwie zu schreiben. Also, ne, wenn du so eine Sehnsuchtsstelle schreibst, ist halt irgendwie Beethovens 5. Klavierkonzert, irgendwie der langsame Satz ist schon, bringt dich schneller in so eine träumerische Stimmung als vieles andere, was mir einfallen würde. Und dann habe ich gemerkt, als ich angefangen habe zu recherchieren zum Thema Klaviere, dass da ein riesiger Kosmos liegt, der mir unbekannt war. Und dann habe ich viel Zeit mit Klavierbauern verbracht und habe so die Feinheiten des Stimmens mir erklären lassen und habe dann gemerkt, dass es diese Nische gibt, der besonders alten Flügel, also so 100, 150 Jahre alte Steinways, Pleyels, Erars, Chickerings und dass diese Instrumente zart sind und auch ein bisschen fragiler sind, aber dass in dieser Zartheit so eine ganz besondere Schönheit liegt, auch im Klang. Und das hat mir gut gefallen und diese alten Instrumente spielen dann eine große Rolle in so Hannes Weg als Künstler.
Und hattest du nie während dieser ganzen Recherche dann mal das Bedürfnis, vielleicht das Klavierspielen auch zu erlernen? So ein Happy Birthday auf dem.
Ja, ja, eben. Also ich habe
richtig harte Recherche war das. Ich habe Happy Birthday.
Also ich habe mal eine Zeit lang ein bisschen Klavier gelernt und ich wusste daher, das ist sehr schön, es hat mir auch Spaß gemacht, aber Erwachsenenleben ist ja oft so eine Ökonomisierung von Zeit. Ne? Also das Kostbarste, was ich habe, ist Zeit. Und ich habe ein sehr aufwendiges Hobby, nämlich sehr lange Rad zu fahren. Und jede Minute, die ich habe, verbringe ich im Moment auf dem Fahrrad. Und gerade ein Klavier ist schwierig, zum Beispiel im Moment. Ne, ich bin auf Lesereise und schlafe irgendwie 5 Tage die Woche nicht im eigenen Bett. Und da dann mal am Wochenende, wenn du dann mal da bist, dich noch irgendwie an dein kleines E-Piano zu setzen, da wusste ich, das ist nicht realistisch. Also ich glaube, wenn ich mal ein bisschen niedergelassener bin, kann ich mir das sehr schön vorstellen. Aber im Moment bin ich froh, wenn ich am Samstag in Leipzig bin, dass ich auf mein Rennrad steigen kann.
Es ist auch interessant, weil Radfahren ist ja so ein Hobby, da kann man nicht viel nebenher machen. Ne?
That's it.
Also ich meine, das ist natürlich krass, was so das Meditative und das in so einem Hobby versinken ist. Aber du kannst halt natürlich, es gibt natürlich auch Hobbys, nähen oder häkeln oder was weiß ich was. Da kannst du Hörbücher nebenher hören oder Trash-TV gucken oder so. Aber man ist drauf konzentriert. Ne?
Also ich würde sagen, dass so Ruhe nicht meine größte Stärke ist und dass ich bei vielen Sachen, die ich mache, dann an was anderes denke oder noch was nebenher mache. Und wenn ich Rad fahre, dann fahre ich nur Rad. Und das ist gerade so bei dem Stress so einer Publikation, die ich gerade hatte mit Für Polina und Buchmesse und Lesungen und Interviews und irgendwie ein Podcast bei Bild der Frau, ist es schön, wenn es einen Moment gibt, wo man einfach nur da ist und sich ein bisschen bewegt. Und dafür ist so ein Fahrrad schon ziemlich gut.
Ein bisschen bewegt, ich muss ein bisschen mehr bewegen. Aber kommen dir während des Radfahrens dann auch Ideen für nächste Geschichten? Weil vorhin erzähltest du, so eine Schlüsselfigur für Polina war, als du in Berlin unterwegs warst. Was geht dir beim Fahrradfahren dann durch den Kopf? Oder kannst du da wirklich mal richtig ausmachen?
Schon, also es kommt darauf an, wie hoch der Puls ist, da bin ich dann noch aus. Aber ja, in so einem Schreibprozess, da hat man immer Ideen, verrückterweise. Also da habe ich dann immer einen Blog dabei und dann schreibe ich da rein, dass das Buch auch so und so enden könnte. Und also ich habe zum Beispiel letztens, lustigerweise war das beim Fahrradfahren, aber innen drinnen, weil auf Lesereise kann ich nicht über mein Rad mitnehmen. Also zum Beispiel jetzt sind wir hier in Hamburg, da habe ich mein Fahrrad nicht dabei. Da gehe ich morgen hier in die Kaifu für alle Hamburger in ein Fitnessstudio und setze mich da auf so ein Indoorrad und dann sitze ich da halt 2 Stunden lang und fahre. So. Und ich habe in Frankfurt, also irgendwo weiß ich auch nicht genau, das ist auch lustig, typisch Lesereise, dass man nicht mehr genau weiß, in welchem Fitnessstudio, in welchem Ort man war, aber in irgendeiner tollen deutschen Stadt saß ich auf so einem Rad und dann kamen da auf einmal so Zwillings-Influencerinnen in dieses Gym, die total faszinierend aussahen, wie so Fabelwesen und haben irgendwie trainiert und ich habe die so beobachtet und dann habe ich so gedacht, das wurde bestimmt schon 100 Mal gemacht, jetzt sagen bestimmt gleich alle, ja, das gibt's doch schon 10 Mal, aber ich habe gedacht, was würde eigentlich passieren, wenn es Zwillinge gibt und die sind so 15, 16 und die verlieben sich. Was passiert dann eigentlich mit deren Beziehung und welche Bedeutung hat das und können die sich eigentlich in den gleichen verlieben oder in die gleiche und so. Und so sind oft dann so schriftstellerische Ideen und dann probiere ich die so aus und dann denke ich für irgendwie 1,5 Stunden am Fahrrad, das ist die beste Idee aller Zeiten, das wird mein nächstes Buch und dann steige ich wieder ab. Jetzt habe ich es zum Beispiel vergessen gehabt seitdem. Und die kommen dann zurück und dann verändern die sich und manchmal denkt man so, da in die Richtung könnte ich noch was machen und dann notiert man sich Zwillinge im gleichen Heim oder so.
Ist denn eine Idee, die du vergisst und die nur ab und an wieder aufploppt, eine gute Idee oder ist das dann eigentlich ausgeschlossen? Kannst du dann in den Giftschrank quasi packen?
ach, ein Giftschrank brauche ich ja nicht. Für die meisten Ideen sind ja auch irgendwie so ganz, sind irgendwie so Sachen, die ich mag, so, ne? Also die können dann in anderer Form nochmal wiederkommen, aber du hast schon recht. Also die guten Ideen vergisst man eher nicht. Das sind nicht die Ideen, die man sich notieren muss, sondern die wirklich, wirklich guten Ideen sind so strahlend, dass man einfach denkt, die muss ich jetzt irgendwie zu einer Geschichte machen und zu Papier bringen.
Also falls der neue Roman von Tages Würger dann 2026 für Paulina und Paulina heißt oder ähnliches, und es um Zwillingsschwester geht, ihr habt es hier zuerst gehört.
Unsere Liebe müsst ihr natürlich haben.
Unsere Liebe, ja genau. Wir sind gespannt, Tages. Ich würde ganz gerne nochmal, du hast gerade die Romane erwähnt, die du vor für Paulina geschrieben hast. Der Club war dein erster Roman und auch Unschuld fällt mir gerade noch ein. Stella, haben wir schon genannt, Noah auch? Oder ja. das ist kein Roman direkt, ne? Das ist
nee, Noah sind die Lebenserinnerungen von Noah Klieger, der Auschwitz überlebt hat und den habe ich, als er 92 Jahre alt war, in Tel Aviv besuchen dürfen, um seine Lebenserinnerungen aufzuschreiben. Also es ist, glaube ich, wenn man es kategorisieren müsste, würde man sagen, es ist ein Sachbuch, es lief als Roman. Das hat er vertriebliche Gründe gehabt. Und ja, das sind die 5 Bücher, die ich geschrieben habe. Mhm.
Nochmal Transparenz, wir sind transparente Folge heute, würde ich sagen. Wir kennen uns auch schon also nicht gut, aber wir haben uns vor 20 Jahren, glaube ich jetzt, auf einer Zugfahrt kennengelernt, uns ein bisschen unterhalten, so ganz am Anfang unserer beider journalistischer Karrieren. Auf jeden Fall hast du dann Der Club zuerst geschrieben, und das habe ich auch gelesen, und was ich da spannend fand, war, es spielte in Cambridge, Boxen spielte eine große Rolle, und du warst in Cambridge vorher, hast studiert, also es war schon so eine Art intensive Vor-Ort-Recherche eigentlich. Bist du da mit der Idee hingefahren und war es das schon für dich oder kam dir das danach und dachtest, Mensch, darüber würde ich gern schreiben?
Genau so. Also ich hatte einfach ein sehr intensives Erleben in Cambridge. Das ist halt einfach eine faszinierende Stadt und eine sehr prägende Universität. Und ich habe da Sachen erlebt, von denen ich dachte, das sind wirklich spannende Geschichten. Und in ihrer Komplexität, so zwischen berauschend, bezaubernd und schrecklich, dann auch sehr ambivalent. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist ein Roman die richtige Form, um darüber zu erzählen. Und so habe ich dann meinen Erstling geschrieben.
Und für Unschuld? Warst du ja auch in Amerika vorher? Es spielt in Amerika, ist ein bisschen, ich würde es jetzt so als Gesellschaftsporträt irgendwie einordnen, ein Stück weit. Und du hast in Amerika direkt recherchiert, oder auch?
Ja, ich habe eine Zeit lang in New York gelebt, also jetzt ein paar Monate gelebt. Klingt immer gleich so prätentiös, als irgendwie wäre ich jahrelang in der Upper East Side gewesen, aber ich hatte das große Glück. Ich war da Fellow an der Universität erst und dann habe ich mich verliebt gehabt und hatte so eine kurze, rauschhafte Liebesbeziehung zu einer New Yorkerin. Und dann war ich da und hatte das Glück, mal ins Hudson Valley reisen zu dürfen. Also so für jeden, der mal nach New York reist. Es lohnt sich wirklich, sich mal einen Zug zu setzen und 3 Stunden ins Landesinnere zu fahren, weil das eine ganz bezaubernde, sehr malerische Landschaft, so irgendwie sanfte Täler, viel Wald, Beeren und so. Und da bin ich aufmerksam geworden darauf, dass so die alten Villen der großen amerikanischen Familien, also so Rockefeller und Vanderbilts und so, die stehen da und sind heute Museen. Und in dieser Welt habe ich einen Roman ansiedeln wollen. Mhm. Und dann bin ich in den Ort, wo der Roman dann am Ende spielt, nämlich nach Rosendale, da bin ich dann tatsächlich für einen Monat hingegangen und habe da vor Ort recherchiert, um das möglichst plastisch beschreiben zu können.
Und würdest du sagen, dass für Paulina auch so eine Art der Vor-Ort-Recherche zugrunde liegt? Und wenn ja, welche ist das?
Also ich habe 10 Jahre in Hamburg gelebt und der Roman für Paulina spielt großteilig in Hamburg. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich dann so schreibe, dass ich es danach so finde, dass es irgendwie okay ist, wenn ich über Dinge schreibe, mit denen ich mich auskenne. Also wenn ich von Orten erzähle, die ich selbst besucht habe, wo ich selbst rumgelaufen bin, wo ich irgendwie weiß, wie die Luft schmeckt. Und ich hatte 10 schöne Jahre in Hamburg. Hier habe ich von 20 bis 30 gelebt und also von 21 bis 30 und ich finde Hamburg fand ich immer irgendwie interessant, so in seiner Ambivalenz. Und glaube ich, Ambivalenzen sind in meinem Nachdenken über Literatur oft so die Grundlage dafür, dass ich meine, da ist genug Spannung drin, um darüber zu erzählen.
Wie sieht es denn aus mit Hannover und Umgebung?
Also für Polina, dieser neue Roman jetzt beginnt in Hannover. Und ich bin außerhalb von Hannover an einem Wald, der heißt Deister, aufgewachsen und hatte das Glück, manchmal frage ich mich, ob das vielleicht nur rückblickend so ist, aber eine sehr malerische Kindheit haben zu dürfen, so mit irgendwie im Wald rumlaufen und irgendwie durch Weizenfelder und so. Und ich wollte so eine sehr heile, malerische Kindheit für unseren Helden Hannes erzählen können. Und da hat sich das angeboten, weil ich einfach das Land da kenne.
Ja, ist schon so, ne, finde ich. Also mich halt irgendwie haben mich die ersten Seiten so die Beschreibung des Moors und wie Hannes da aufwächst und mit dieser tollen Mutter irgendwie. Also das ist, finde ich, sehr gelungen.
Diesem Anwesen dann, ne? Das kann man sich auch ganz gut vorstellen.
Ja, und Fritzi, die Mutter von Hannes, ist auch dies zum Beispiel ein Spiegel meiner Mutter. Also ich hatte einfach eine Mutter, die ich einfach immer sehr geliebt habe und die mir immer den Raum gegeben hat, so der Mensch zu werden, der ich heute bin. Also die vor allen Dingen, denke ich, manchmal ihre Aufgabe darin gesehen hat, mich irgendwie davor zu beschützen, dass irgendwie Leute mich in eine bestimmte Richtung biegen. Das finde ich ist eine schöne Idee von Erziehung und die habe ich auch Fritzi irgendwie so geben wollen. Ich habe das natürlich als Kind nicht so gesehen, als Jugendlicher mochte ich meine Mutter auch, aber da habe ich nicht drüber nachgedacht, sondern findet man das ja irgendwie alles halt normal, weil man es nicht anders kennt. Und jetzt ist Hannes so ein musikalisches Wunderkind und sie hat aber vor allen Dingen Angst, dass das dazu führt, dass er zu irgendwas gezwungen oder erzogen oder verbogen wird, was eigentlich ihm gar nicht gut tut und ist deswegen sehr, sehr umsichtig mit diesem Talent. Und das, finde ich, ist einfach eine tolle Eigenschaft für eine Mutter.
Und ihre Angst, der Angst liegt ja auch etwas zugrunde, nämlich als der Vater wieder ins Spiel kommt, der sieht ja da drin nicht nur das Talent, aber auch, dass man das fördern muss und den Jungen, wer weiß nicht wohin, schicken muss, um das eben zu fördern. Und Hannes sagt so, nee.
Ja, wie Marmor vermarkten will er es, ja, ne? So ein bisschen.
Genau. Ja. Und gleichzeitig finde ich das ganz nachvollziehbar. Ich finde das gar nicht so, also ich habe das sehr unsympathisch beschrieben, aber ich finde es eigentlich, ist das gar kein falsches Verhalten. Ne? Also wenn ich ein musikalisches Wunderkind als Sohn oder Tochter hätte, dann würde ich auch denken, ja, wer ist denn die beste Lehrerin? Und so tickt er halt so. Ne? Wer sorgt denn jetzt dafür, dass es die bestmögliche Förderung ist? So, das klingt jetzt irgendwie in dem Kontrast zu Fritzi irgendwie unsympathisch, aber erstmal die meisten Leute, die ich kenne, würden das machen. Ne? Und das ist das Interessante daran, wenn man so eine Märchenkindheit entwirft, dass dann plötzlich das, was wir als normal empfinden, da als sehr unsympathischer Gegenentwurf auf einmal gegensteht. Und das sind so Facetten dieses Buches, die mir irgendwie gefallen und wo es mir literarisch drum ging, so dass ich versucht habe, so dadurch auch was zu erzählen über das, was jetzt irgendwie Helikoptereltern genannt wird, ne? Und weil ich habe so das Gefühl, die Menschen, die sich immer aufregen über Helikoptereltern, sind eigentlich die größten Helikoptereltern. Das ist ganz, ganz seltsam. Und Fritzi hat einfach viel Vertrauen in dieses Kind. Und dieses Vertrauen ist, glaube ich, bei vielen zwischenmenschlichen Beziehungen, ob jetzt von der Mutter zum Kind oder nicht, ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung dafür, dass es irgendwie gelingt.
Sitzt du denn jetzt eigentlich schon parallel an dem nächsten Buch, wenn du nicht gerade auf Lesereise bist oder auf Fahrrad sitzt?
Ich frage immer, wie Leute das überhaupt fragen können. Also,
oh Gott, wir haben das schon oft gemerkt, das ist echt eine umstrittene Frage. Und wir denken auch manchmal so, es muss eigentlich fast auch ein bisschen nervig sein. Aber
der Hintergrund ist natürlich, wenn einem ein Buch gefällt und es ist durch, dann fragt man sich doch, wann kommt das nächste?
Ja, das ist sehr schön. Sehr gut erklärt. Und ich finde die Frage auch nicht nervig. Ich finde die Frage nicht nervig, aber man fühlt sich als Autor, der gerade nicht schreibt, natürlich, ja, oder auch irgendwie ertappt. Aber ich bin so beschäftigt mit diesem Publikationsprozess. So, ich bin jeden Abend auf einer Bühne. Wir machen jetzt diese musikalischen Lesungen gerade für Polina. Die sind ein ganz großes Glück. Wir haben am 13.05. diese musikalische Lesung in dem entscheidenden Spielort des Romans im Prinzregententheater in München. Da kommen hunderte Leute. Das ist so absorbierend für mich. Das macht mich, also um es mal ehrlich zu sagen, so aufgeregt. Ich bin froh, wenn ich es irgendwie schaffe, den Löffel für meine Haferflocken morgens richtig zu halten. Und die Idee, so ein komplexes Unterfangen zu beginnen, wie einen neuen Roman, die habe ich echt auf 2026 vertagt.
In der Zwischenzeit können wir alle die vorangegangenen Bücher dann noch lesen. Ja.
Und mir reicht es. Also ich bin wirklich unendlich dankbar dafür, dass die Leute jetzt überhaupt nur für Polina lesen und für diese Anerkennung und auch diese, ja, fast schon Zuneigung, die ich irgendwie aus dem Buchhandel ja vor allen Dingen erlebe, weil, also, das sind die Menschen, mit denen ich unmittelbar zu tun habe, ne, wo ich das Gefühl habe und auch sagen würde, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist einfach eine Form der Anerkennung, die ich jedem Menschen wünschen würde, einmal im Leben, dass man so das Gefühl hat, man hat was geschaffen und jemand sagt, schön, dass du das gemacht hast. So, und das ist gleichzeitig aber auch aufregend, weil es viele fremde Leute sind. Es passieren gerade viele Sachen, die ich zum ersten Mal erlebe. Und du bist auf einmal von einem Autor, der zwar irgendwie vorher schon Bücher geschrieben hat, aber immer sich irgendwie fragen musste, kann ich eigentlich am Ende des Jahres jetzt damit meine Miete bezahlen? Bist auf einmal ein Bestseller-Autor, der Sachen absagen muss zum Beispiel. Also ich mach das, kann das gar nicht. Ich würde mal alles machen, aber Gott sei Dank ist das Diogenes-Team da sehr umsichtig und macht das. Wir haben, glaube ich, 250 Anfragen für Lesungen nur für den Herbst.
Wahnsinn.
Ja, ja, und das ist super schön, aber ich hatte am Sonntag nach einer Lesung im St. Pauli Theater, war auch eine Buchhändlerin da, die mich gefragt hat, ob ich dann auch zu ihr komme im Herbst. Und dann stand ich da so und habe es echt nicht übers Herz gebracht zu sagen, nein. Ich habe dann immer gesagt, bitte sprechen Sie mit Melanie Kollbrunner von Diogenes.
Ja, aber auch deine Zeit ist begrenzt natürlich und auch der Herbst ist begrenzt. Aber das bedeutet, im Herbst gehst du wieder auf Lesereise mit Polina.
Ja, im Herbst wird es noch einen Haufen von diesen musikalischen Lesungen geben. Es gibt, da werdet ihr ja bestimmt auch gehört, es gibt eine relativ große Schweizer Lesereise, weil unter anderem, weil Diogenes ein Schweizer Verlag ist und weil für Polina gerade zum Lieblingsbuch des Schweizer Buchhandels gewählt wurde und ich bisher sehr wenig in der Schweiz gelesen habe, wäre es, glaube ich, mal angemessen, dass ich da auch hingehe. Freue ich mich sehr drauf, weil ich die Schweiz nicht so gut kenne. In Österreich. Und den Rest machen wir in Deutschland vorher.
Tages, was ich noch fragen wollte, ist, weil du gerade so erzählt hast, dass es toll ist zu merken, wie für Polina ankommt. Hast du denn das Gefühl, das ist gerade so eine Art von Durchbruch für dich als Autor und kannst das so annehmen und genießen auch?
Also ich rechne irgendwie jede Sekunde damit, dass jemand sagt, jetzt haben wir dich durchschaut. Du hast doch kein Buch geschrieben. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Am Anfang ist das so, ne? Das ist auch irgendwie bekannt. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so ein Wort.
Imposter.
Ja, also ich habe am Anfang habe ich immer so gedacht, das kann überhaupt nicht wahr sein, ne? Das Buch ist von 0 auf 1 eingestiegen und ich habe so, das kann auch gar nicht sein. Und jetzt ist es gerade so 2 Monate nach Erscheinen zum ersten Mal so, dass ich nicht so wahnsinnig aufgeregt die ganze Zeit bin. Also ich habe irgendwie, ich leide so unter so Migräneanfällen. Ne? Ich kriege so ein paar Mal im Jahr so Migräne mit Aura und allem, was dazugehört und so. Und ich hab in meinem Leben nicht so viel Migräne gehabt wie dieses Frühjahr. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass ich so denke, okay, es ist irgendwie jetzt gerade mal gut und du kannst mal ausatmen und du kannst mal irgendwie deine Schwester fragen, wie es der geht und musst nicht alle die ganze Zeit voll labern mit dem, was irgendwie gerade in deinem Leben los ist. Und eine Zeit lang war mir das nicht so richtig möglich. Da war ich einfach nur bei mir und meiner eigenen Nervosität und ich bin dafür einfach total dankbar. Also so schön das ist, auch mal so eine wilde, alles mitreißende, erfolgreiche Publikation zu erleben. So schön ist das auch, wieder einfach nur Tagesbürger sein zu dürfen, der irgendwie für seine Frau abends kocht und fragt, wie war's denn bei dir auf der Arbeit und hast du Bock, heute Abend ins Kino zu gehen? So, das ist so diese Ambivalenz dieses Jobs und eigentlich bin ich Schriftsteller auch geworden, weil ich gern schreibe und irgendwie alleine bin. Und du bist so ein Zirkuspferdchen natürlich, wenn du irgendwie auf Lesereise bist und erzählst dann auch irgendwann mal der 25. Lesung, den 25. Mal den gleichen Witz und musst so tun, als würdest du noch komisch finden. Und gleichzeitig weiß ich halt einfach irgendwie, ich darf das alles gerade nur erleben, weil der Buchhandel mich so trägt. Das ist sehr unterschiedlich, glaube ich, bei Autoren. Ne? Manche sind so Amazon-Autoren und so, und das ist für mich nicht so relevant, sondern für mich ist wirklich relevant, dass die vielen, vor allen Dingen unabhängigen Buchhandlungen mich empfehlen. Ne? Und die haben das einfach verdient. Also heute Abend fahre ich nach Heide in Holstein, und das ist ein relativ langer Weg noch, und ich weiß einfach, die haben das verdient, dass ich dahin fahre und diesen Witz zum 27. Mal erzähle.
Ich würde jetzt total gerne wissen, was das für ein Witz ist, aber vielleicht heben wir uns das auf für den Herbst, weil dann wirst du wahrscheinlich nochmal den Witz erzählen, und dann kommen wir einfach
Ich muss ja auch einen Grund geben, warum irgendjemand noch zu den Lesern
genau.
kommt.
Genau, es gibt Witze, liebe Leute. Ja, genau.
Erzähl da mehrere Witze.
Und es wird so klingen, als würde Takis den zum ersten Mal erzählen. Lieber Takis, damit du noch ein bisschen Zeit als Takis-Würger hast, würden wir dich einfach bitten, zum Abschluss noch eine kleine Stelle zu lesen. Und dann musst du uns noch ein paar Lesetipps geben, und dann bist du entlassen.
Und bevor ich diese Lesestelle lese, erkläre ich noch so ein bisschen, um was es geht, weil sonst versteht man sie vielleicht nicht. Also diese Hauptfigur meines Romans, Hannes, der eigentlich musikalisches Genie ist, spielt 10 Jahre kein Klavier, sondern hat sich dazu entschieden, den Klavieren dadurch nahe zu sein, dass er sie trägt. Und ich möchte jetzt eine Stelle vorlesen, die zu einem Zeitpunkt ist, als er gerade einen Finger verloren hat durch ein Unglück beim Klaviertragen und unter anderem durch diesen Unfall sich erinnert hat, worum es eigentlich geht in seinem Leben, nämlich darum, dass er mit Polina zusammen ist. Und er hat seine Arbeit gerade gekündigt als Klavierträger und trägt jetzt heute zusammen mit seinem Freund Bosch das letzte Klavier. Es war ein Sommertag, wie Hamburg ihn selten erlebt. Warm, fast mediterran, als existiere die Farbe Grau nicht. Ein lauer Wind von Norden kommen trug Nordseeluft durch die Straßen an diesem Mittag, als Hannes und Bosch, den Erar in der Hand, im Gleichschritt die Rappstraße entlang ging. Hannes' noch immer verbundene Hand pochte zwar, doch der fehlende Finger machte das Tragen erstaunlicherweise kaum schwieriger. Sie stellten das Instrument vor dem weißen Lieferwagen ab, der an der Rappstraße-Ecke Grindelhof im absoluten Halteverbot parkte. Die Cafés und Restaurants waren gut gefüllt an diesem Sonntag. Die Frauen trugen Kleider aus Leinen, die Männer knöpften noch einen Knopf an ihren Oberhemden auf. Ein Tag zum Eisessen und Alsterwasser auf dem Rasen trinken. Menschen würden sich verlieben, Gedichte schreiben. 10 Monate später würden mehr Kinder geboren werden als sonst. Es war ein guter letzter Tag und ein guter erster Tag. Der alte Jonathan Wassermann ging etwas windschief auf den knackenden Knien die Rappstraße hinab. An jedem Pflasterstein hing eine Erinnerung. Auch deshalb brauchte er ein wenig, bis er Hannes und Bosch eingeholt hatte, die still neben dem Wagen standen. Wassermann strich über das Ahornfurnier der Tastenklappe. »Ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit mit ihm«, sagte er. Die 3 Männer schwiegen, traurig und glücklich, gleichzeitig. »Spielen Sie?«, fragte Herr Wassermann. Hannes und Bosch hatten diese Frage oft gehört in den vergangenen Jahren. Die Menschen, deren Klaviere sie geschleppt hatten, fragten das gern. »Absolut unmusikalisch«, sagte Bosch immer, und Hannes hat es von ihm übernommen. »Absolut unmusikalisch«, sagte Bosch nun. Hannes betrachtete den weichgesessenen, ozeanblau bezogenen Klavierhocker, den Bosch schon in den Wagen gestellt hatte. Hannes dachte daran, wie Polina sich vor vielen Jahren auf einem recht ähnlichen, senfgelb gepolsterten Klavierhocker hinter ihn gesetzt hatte, als er ihre Melodie das erste Mal für sie spielte und ihm dabei fast das Herz auseinandergeflogen war. Wie er ihre Wärme gespürt hatte und wie er damals schon insgeheim wusste, dass er immer nur für sie Musik machen wollte. Hannes sah auf den Verband an seinem linken Ringfinger und spürte dem metronomartigen Pochen nach, wo der Finger fehlte. Jonathan Wassermann, der so klapprig war, dass er nicht mal mehr eine Knoblauchpresse bedienen konnte, ging mit 2 eckigen Schritten an die Laderampe, griff seinen Klavierhocker, hob ihn mit einem Ruck an und stellte ihn knirschend vor dem Flügel auf den Asphalt. Der greise Pianist nickte Hannes zu. Hannes dachte an nichts, außer an dieses knirschende Geräusch und Polinas Atem in seinem Nacken, und vielleicht machte das den Unterschied. Er setzte sich an den Erar und spielte. Er spielte nicht Haydn oder Grieg, obwohl der in diesen lindgrünen Tag auch gut gepasst hätte. Er spielte Hannes Prager. Mit 9 Fingern spielte er Polinas Melodie. Eine Variation, etwas Neues, das gleichzeitig etwas Altes war, aber er spielte, als hätte er 10 Jahre lang daran geübt. Oh ja, er spielte.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Hast du denn noch ein paar Lesetipps für alle, die uns zuhören? Was liest du gerne? Was ist dir immer im Gedächtnis geblieben? Gibt es so ein All-Time-Favorite von dir?
Also ich habe tatsächlich ganz langweilige All-Time-Favorites. Ich bin großer Bewunderer von Benedikt Wells. Deswegen bin ich auch so glücklich, dass ich im gleichen Verlag Diogenes veröffentlichen darf. Also wer vom Ende der Einsamkeit noch nicht gelesen hat, der soll sich bitte nicht für Polina kaufen, sondern Benedikt Wells. Das ist ein ganz, ganz fantastisches Buch und sehr berührend sehr sanft. Ja, irgendwie holt einen genau ab, wo man irgendwie, finde ich, abgeholt werden möchte. Ich bin sonst so Fan von Steinbeck. Also ich mag so die alten Steinbeck-Bomber. So finde ich, kann man immer mal wieder zugreifen, auch wenn man denkt, das hätte man jetzt eigentlich mal in der Schule lesen müssen. Aber so die Form der Charakterführung und Entwicklungen von Figuren, die finde ich ist wirklich beispielhaft. Und wer einen kurzen Text lesen möchte, dem kann ich ein Buch empfehlen. Das ist schon ein paar Jahre her, so ein Taschenbuch, das hat man auch in 2 Stunden durch. Das heißt Zweier ohne von Dirk Kurbjoweit, den man vielleicht eher kennt als Chefredakteur des Spiegel. Aber der hat eine Novelle geschrieben über Freundschaft zwischen zwei Jungen, die zusammen in einem Ruderboot sitzen. Und ich finde, das ist eine der interessantesten Geschichten übers Heranwachsen und über die Frage, wo man eigentlich hingehört, die ich hier gelesen habe. Und sie ist innerhalb von sehr wenigen Seiten sehr, sehr kraftvoll. Und das Inspirierendste, was ich so lese, und das lese ich auch immer wieder, sind Gedichte. Und zwar die Lyrik einer amerikanischen Lyrikerin, die heißt Ada Limón. Die ist nicht wirklich übersetzt. Und man kann die aber auch gut auf Englisch lesen. Also ich verstehe da auch teilweise manches nicht, aber das ist ja bei Lyrik eh egal, sondern das erschließt sich ja eher so als Ganzes. Und ich lese immer ein bisschen Limón. Das liegt so in so verschiedenen Gedichtbänden an den Orten, entweder bei mir oder bei meiner Frau, wo ich mich dann mal hinsetze und einen Kaffee trinke und dann irgendwie ab und zu mal ein kleines Gedicht lesen, macht den Tag ein wenig kostbarer. Ja, und in dem Zusammenhang auch unbedingt Mary Oliver lesen. Die wurde gerade wiederum sehr, sehr gut übersetzt. Erscheint auch bei Diogenes. Wer Lyrik lesen möchte, die Hoffnung macht, das ist wunderschön.
Alle Titel, die Tages gerade genannt hat, die schreiben wir euch nochmal in die Shownotes, dass ihr nachgucken könnt, wo es die gibt, wenn ihr nachkaufen, nachlesen, nachstöbern wollt. Lieber Tages, tausend Dank für dieses schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass du in deinem vollgepackten Terminkalender noch den Weg zu uns ins Studio gefunden hast.
Danke euch.
Auf jeden Fall. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, in unserer nächsten Folge wieder. Ihr könnt uns zwischendurch schreiben, auch falls ihr Ideen und Anregungen zum Thema für Polina habt und die nicht direkt bei Tages loswerden wollt. Buchclub@bildderfrau.de ist die E-Mail-Adresse, auf der ihr uns erwischt.
Ansonsten gilt wie immer, kommentiert bei Spotify oder abonniert unseren Podcast. Gebt uns 5 Sterne sehr gerne und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.